Unternehmer suchen in der Regel jederzeit nach Möglichkeiten der Absicherung und Steueroptimierung für ihr Unternehmen. Dabei übersehen die meisten aber eine Option, die sehr vielversprechend ist und sich bereits bewährt hat. Das sagt Björn Ehrhardt, er ist Experte für Genossenschaften.
Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Herr Ehrhardt, Sie sagen, eine Genossenschaft ist die bessere GmbH. Das ist erstmal sehr erstaunlich, weil eine Genossenschaft ja keine Gewinnerzielungsabsicht hat. Man kennt das so Reifeisen- oder Wohnungsbaugenossenschaften. Wie kommen Sie zu der Aussage?
Das ist relativ einfach erklärt. Genossenschaften sind die vielfältigste Rechtsform, die es überhaupt gibt in Deutschland. Und wenn ein Unternehmer oder ein Selbstständiger die Vorteile der Genossenschaft ganzheitlich oder konzeptionell verstanden hat, würde er niemals auf die Idee kommen, eine andere Rechtsform zu wählen, weil die Genossenschaft halt, wie gesagt, A, die Mitglieder fördern muss, und zwar in der Erwerbstätigkeit oder der Wirtschaft oder die sozialen oder kulturellen Belange. Das heißt, alleine was das Thema Steueroptimierung angeht, hat die Genossenschaft so unendlich viele Vorteile gegenüber einer GmbH, dass man gar nicht drüber nachdenken sollte, eine GmbH zu gründen.
Das klingt wirklich nach großer Überzeugung. Also für wen, würde ich eigentlich gerne wissen, ist das so geeignet? Aber wenn ich Sie jetzt höre, dann klingt das so, als sagen Sie für jeden, der eine GmbH hat oder will.
Eigentlich für jeden selbstständigen Unternehmer oder auch Freiberufler, auch viele Ärzte oder auch Apotheker, für die ist es auch besonders wichtig, zu überlegen, wie sie ihr Vermögen in einer Genossenschaft zum Beispiel schützen können vor Angriffen von außen, wenn denen privat irgendetwas passieren sollte.
Okay, dann gucken wir uns das mal genauer an. Klingt ja sehr spannend. Also welche konkreten Vorteile gibt es? Wie funktioniert das? Welche konkreten Vorteile hat eine Genossenschaft?
Also die Genossenschaft hat unzählige Vorteile. Ich habe das mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Genossenschaft einfach rüberzubringen und jedem auch einfach ans Herz zu legen. Es gibt also genau genommen 4 Vorteilsgruppen. Einmal ist es die Steueroptimierung, das Thema Absicherung von Vermögen, Flexibilität und das Thema Anonymität. Diese 4 großen Vorteile bietet die Genossenschaft. Also man kann das gesamte Feld der Steueroptimierung nutzen, das Unternehmen und auch sein Vermögen absichern, dabei größtmöglich flexibel bleiben in jeglichen Bereichen und darüber hinaus die Anonymität seiner Mitglieder gewährleisten.
Okay, dann gehen wir das mal, ich behalte mal die Zeit im Blick, aber immer Stück für Stück an. Wobei zur Steueroptimierung, das ist, glaube ich, umfassend, das nehmen wir uns nochmal richtig vor. Wie genau, aber vielleicht können Sie schon mal kurz anreißen.
Genau, also es gibt da, wie gesagt, 2 wichtige Punkte. Einmal die kurzfristige laufende Besteuerung und die langfristige Besteuerung. In der kurzfristigen Besteuerung ist es so, dass die Genossenschaft ja die Mitglieder fördern muss, ja, und die Förderung der Mitglieder in ihrer Erwerbstätigkeit oder durch Senkung in der privaten Hauswirtschaft oder durch soziale oder kulturelle Belange ist eine Betriebsausgabe. Also immer dann, wenn die Mittel gefördert werden, dann ist diese Förderung ein Betriebskostenabzug, wenn diese Förderung allen Mitgliedern gleichzeitig zur Verfügung steht. Also wir sprechen über Mitgliederfahrzeuge, Mitgliederreisen oder auch einen Mitgliederhund oder auch eine Mitgliederkantine. All diese Dinge sind halt Betriebsausgaben in der Genossenschaft. So, und was das Thema langfristige Besteuerung angeht, zum Beispiel Wegzugsbesteuerung, Erbschaftssteuer etc., da hat die Genossenschaft einen extremen Vorteil, weil die Anteile an einer Genossenschaft nicht wie bei einer GmbH mit dem gemeinen Wert, sondern nur mit dem Nennwert, das heißt, was sie wirklich als Nennwert wert sind, bewertet werden. Also wenn ich Anteile an einer Volksbank habe, zum Beispiel für 50 Euro, und ich bin jetzt über 20 Jahre Mitglied in dieser Volksbank und ich kündige dann diesen Anteil, kriege ich genau genommen nur diese 50 Euro wieder, egal wie hoch der Wert der Volksbank gestiegen ist.
Oh, das klingt wirklich spannend. Okay, dafür nehmen wir uns nochmal getrennt mehr Zeit. Was ist mit der Absicherung? Inwiefern ist die Absicherung besser?
Die Absicherung, wie ich gerade schon mal gesagt habe, ist ja diese Nennwertbewertung, ist ein wirklich spannendes Thema. Wenn ich jetzt 3 Mitglieder in einer Genossenschaft habe, Genossenschaften müssen 3 Mitglieder haben und jedes Mitglied hat einen Anteil von 10 Euro und diese Genossenschaft hat ein Immobilienvermögen von 5 Millionen Euro, 10 Millionen Euro. Und mir privat passiert jetzt etwas, ich gehe in die Insolvenz oder ich habe ein anderes Problem, Scheidung, was auch immer, dann ist dieser Anteil nur 10 Euro wert.
Ah, okay, insofern die Absicherung.
Gut. Genau.
Ja, auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Dann Flexibilität, weil eigentlich, wenn ich nach einer Genossenschaft gucke, klingt das für mich eher, ich sag mal, träge und also schon natürlich auf das Wohl der Mitglieder bezogen, aber eben nicht mit denselben Zielen vereinbar wie bei einer GmbH. Wie ist es dann mit der Flexibilität dabei? Welche Möglichkeiten habe ich?
Das ist auch ganz einfach erklärt. Und zwar bei einer GmbH sind ja die Gesellschafter im Handelsregister eingetragen. Und immer dann, wenn ich dort etwas ändern möchte, in der Gesellschafterstruktur, geht das nur über Notar, das Handelsregister und das Finanzamt. Während bei Genossenschaften die Mitgliederliste die Genossenschaft selbst führt, also genauso wie beim Sportverein, kann jemand Mitglied werden in einer Genossenschaft, aber auch wieder austreten. Ich bin also völlig flexibel in der Mitgliederstruktur, was ich bei jeder anderen Gesellschafterstruktur, GmbH oder auch andere Kommanditgesellschaften oder OHG, nicht bin. Also in der Genossenschaft bin ich ultra flexibel durch diese Mitgliederstruktur.
Dafür haben aber alle gleich viel Rechte, oder? Oder kann man das irgendwie anders aufteilen, als dass es genau gleich verteilt wird?
Grundsätzlich ist es ein demokratisches Prinzip. Jeder hat theoretisch erstmal eine Stimme. Man kann ein Mehrstimmrecht vergeben, bis zu 3 Stimmen. Aber man kann ja auch mehrere Identitäten haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mitglied bin in einer Genossenschaft als natürliche Person und noch mit 3 GmbHs, dann habe ich auf einmal 4 Stimmen. Also man kann das Ganze natürlich dementsprechend auch flexibel gestalten.
Okay, das klingt so, als sollte man sich aber schon dann ein bisschen tiefer mit dem Thema befassen. Also dass es da für, sagen wir mal, gewitzte Denker ganz gute Möglichkeiten gibt. Steueroptimierung nehmen wir uns nochmal vor. Welche Schritte müssen denn unternommen werden, um eine Genossenschaft zu gründen? Also Sie haben schon gesagt, 3 Mitglieder müssen es jedenfalls sein. Ansonsten gibt's da noch Hürden, Bedingungen, was abgesegnet werden muss? Oder was passiert da erstmal, bevor ich eine Genossenschaft habe?
Also man muss natürlich sich vorher Gedanken machen, was soll die Genossenschaft überhaupt tun? Ich muss einen wirtschaftlichen Zweck haben, also einen Geschäftsbetrieb. Dann brauche ich 3 Mitglieder, ich brauche eine Satzung, ich brauche die Mitgliederliste, ich muss ein Protokoll der Gründungsversammlung halt haben, ich muss eine Gründungsversammlung abführen mit diesen Mitgliedern und in dieser Gründungsversammlung wird die Satzung unterschrieben von 3 Mitgliedern und dadurch entsteht die Vorgenossenschaft. Und danach muss ich mir halt den Prüfungsverband suchen. Genossenschaften müssen in Deutschland einem genossenschaftlichen Prüfungsverband angehören und dort mit die Mitgliedschaft haben. Und dieser Prüfungsverband muss auch eine gutachterliche Stellungnahme schreiben. Und danach wird die Eintragung beim Register vollzogen. So ist der Werdegang und dann entsteht die eingetragene Genossenschaft.
Okay, da könnte es aber brenzlig werden, wenn ich mich jetzt noch nicht so auskenne und sage, jetzt bin ich gewitzt und mache eine Genossenschaft, oder? Also wenn der Gutachter erstmal feststellen muss, dass das alles seinen Sinn hat, was ich mache, während ich eigentlich nur Steuern sparen will und günstig wegkommen auf Dauer dabei, dann wird er nicht sagen, Mensch, das ist ja klasse, da bescheinige ich Ihnen mal, dass diese Genossenschaft ihren Sinn hat.
Naja, also Sie müssen schon natürlich, wenn Sie so etwas machen wollen, einen Gründungsberater am besten beauftragen. Und der Gründungsberater hat in der Regel einen Prüfungsverband. Ich selber bin ja auch Vorstand von einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, der dementsprechend diese Gründung von gerade auch Kleingenossenschaften begleitet. Ja. Als Deutscher Interessenverband der Kleingenossenschaften unterstützen wir gerade kleine Genossenschaften in der Gründungsphase und helfen denen im Prinzip auch ins Laufen zu kommen. Das ist so unsere Aufgabe.
Okay. Also, Sie sagen generell für jeden, der eine GmbH hat oder auch andere Gesellschaftsformen,
ganz genau.
Vielleicht, aber für jeden, der eine GmbH hat, würde es sich auch lohnen, umzudenken oder zusätzlich dann vielleicht eine Genossenschaft?
Man kann GmbHs auch umwandeln in eine Genossenschaft, das ist auch möglich, steht im Umwandlungsgesetz drin.
Ja.
Denn lustigerweise, jeder, der irgendwo in der Wirtschaft tätig ist, und das ist wirklich ein wichtiges Phänomen, egal welche Altersstruktur oder wo der gerade ist auf seinem Weg, hat ein gemeinsames Ziel, nämlich irgendwann unabhängig von Raum, Zeit und Ort zu arbeiten. Und das kann man am besten mit einer Genossenschaft erreichen, weil man da das Thema Wegzugsbesteuerung natürlich für sich selbst gelöst hat.
Dann nochmal, weil wenn jetzt der Kopf anfängt zu rattern, wenn das jemand hört, so wie ich auch gespannt zuhöre, sagen 3 Gründungsmitglieder, können aber auch Sie selbst und 2 GmbHs sein. Das heißt, im Prinzip brauche ich nur mich selbst, wenn ich schon 2 Firmen habe beispielsweise.
Man braucht gerade bei der Gründung mindestens 2 natürliche Personen, weil man verschiedene Organe hat. Man braucht einmal einen Vorstand und einen sogenannten Bevollmächtigten der Generalversammlung, der bis zu 20 Mitgliedern die Aufgabe eines Aufsichtsrats im Prinzip wahrnimmt. Also man muss schon 2 natürliche Personen haben, besonders in der Gründungsphase.
Also mindestens einen Menschen, dem man wirklich voll vertraut, noch mit dabei haben.
Aber in der Regel sollte man das ja gerade in der Ehe oder in der Partnerschaft, sollte das kein Problem sein.
Ja, klasse. Okay. Vielen Dank, Björn Ehrhardt. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.